Minibar-Geständnisse aus Zimmer 101. Carsten Karat im Gespräch mit Frank Marrenbach.
Liebe Gäste, herzlich willkommen zum ersten 101 besten Witcast. Er ist in doppelter Hinsicht der erste. Also zum ersten Mal machen wir das mit 101 und ich mache das auch zum ersten Mal mit einem Gast. Ich bin es eigentlich gewöhnt, auf der anderen Seite zu sitzen. Heute übe ich mich mal in Demut und in der Fragentechnik. Was hat mich bewegt, einen Witcast aufzunehmen? Nun, die Menschen, die ich ihn mitbringe. Ich habe ihn immer ganz besondere Hoteliers ausgesucht. Menschen, die einmalig sind. Menschen, die das geleistet haben und Menschen, die hintergründig in Dinge hineinschauen und auf Dinge draufschauen, die nicht oberflächlich sind. Heute habe ich ihn Frank Marrenbach mitgebracht. Mit Frank verbinden mich ganz viele Geschichten, viele Jahre Freundschaft, manchmal auch ein bisschen Konkurrenzgedanke. Und Frank war auch in vielerlei Hinsicht immer der Erste. Frank war mein Kollege im Studium, in meinem Ersten. Frank war derjenige, der mir erlaubte, meine erste und übrigens bisher einzige Ehe bei ihm zu zelebrieren. Und mit Frank habe ich meine erste gemeinsame Firma gegründet. Also, Sie sehen, es gibt eine große Historie. Herzlich willkommen, Frank Marrenbach.
Carsten, ich freue mich, denn auch für mich ist es der erste Witcast. Bis gerade wusste ich gar nicht, dass es dieses Wort gibt, aber ich freue mich. Lass uns beide mal die Premiere zusammen.
Prima. Frank, viele Menschen, vor allem Hoteliers, kennen dich von der Nähe, weil du mit ihnen arbeitest. Viele Gäste kennen dich, weil du sie berührst oder mit ihnen unterwegs bist, weil du sie verwöhnst vor allem. Was würden diese Menschen wohl an dir überraschend finden? Was weiß man noch nicht von dir?
Ach, also, dass ich vielleicht großer PlayStation-Fan bin.
Das würde
mir, ja, das würde mir, also so zwei besondere Spiele, die ich seit 20 Jahren auch spiele und Gran Turismo heute, glaube ich, 6-7. Das würden die wahrscheinlich gar nicht mehr zuordnen, weil das eher vielleicht sowas für Teenies ist. Aber das spiele ich total gern.
Bist du Zocker?
Ja, ich glaube schon, dass das in mir schlummert. Deswegen muss ich da, wir gehen ja auch nicht ins Casino.
Ja.
Ja, weil ich denke, das könnte mich dann auch übermannen. Also Zocker im Sinne von Spielen und dieses Risiko, das ist natürlich schon was Schönes, in der Tat.
Also vor allem, ich wusste, du hast eine dunkle Seite, aber dass sie im spielerischen Bereich liegt, das hatte ich nicht erwartet.
Ja, ach, die ist ja hellgrau, also insofern ist die gar nicht so dunkel.
Okay.
Ja.
Sag mal, wir haben ja schon noch einen Rhythmus, einen Trott. Wir machen Dinge immer wieder, manchmal machen wir sie anders, aber wir machen Dinge ja immer häufig in der Wiederholung. Und ich glaube auch, dass in der Wiederholung die Vertiefung liegt.
Ja.
Wann hast du denn das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Wann habe ich das letzte Mal etwas das erste Mal gemacht? Ich bin vom Tegelberg mit einem Tandem hinuntergesprungen, also einen Tandemsprung. Das war eine Premiere und das.
Jetzt muss ich unterbrechen. Sie müssen Sie wissen, Frank war Fallschirmspringer.
Ja.
In seiner Jugend warst du sogar beim Militär ausgebildeter,
ja,
Fallschirmspringer.
Genau.
Und das hast du aber nie als Tandem gemacht, sondern alleine.
Richtig,
wieder.
Genau.
Und jetzt
dann, genau.
Das war, wer war dein Tandem?
Das war der Gleitschirmflieger,
okay,
Lehrer dort. Und ja, das war das erste Mal. Und das ist immer mit einer Gemischung aus Neugier und Nervosität verbunden. Wahrscheinlich ist das der Cocktail der Dinge. Uninteressant.
Aber hilf mir, das zu verstehen. Ich hätte große Sorge, aus einem Flugzeug zu springen.
Ja.
Du hast das professionell gemacht.
Ja.
Und warst trotzdem natürlich abhängig von einer gewissen Technik und,
ja,
von Umständen.
Ja.
Beim Tandemsprung kommt dir eine zweite Abhängigkeit dazu,
ja,
nämlich das Vertrauen in einen fremden Menschen.
Ja.
Nächstes.
Also, ist eigentlich kein Problem, weil ich ja so einem Fluglehrer unterstelle, dass er viele Sprünge macht und ich ja in etwa einordnen kann, was ein Risiko ist. Es ist eher so für einen selbst, ja, weil wenn du als junger Kerl eine Sache machst und dann 30 Jahre später, bevor du dann bei der Rampe oder in dem Moment, in dem du auf der Rampe stehst, ja, dann da runter guckst, ja, und die Menschen vor dir runterspringen siehst, das macht eigentlich eher was mit dir selbst, ne? Aber ich würde mich nicht in die Hände anderer begeben, was ich sowieso ungern mache, das ist in der Tat so, aber nicht mit einem Ignorieren eines Risikos, ja, weil lebensmüde bin ich ja nicht.
Aber du bist, also ich kenne dich dann wirklich sehr gut, bist denn nicht risikoaffin.
Mhm.
Trotzdem gehst du gewagte Dinge ein, wenn du sie kontrollieren kannst.
Ja.
Ich glaube, Kontrolle ist schon ein wichtiges, positives Wort. Heute wird der Kontrolle leider übersetzt mit Nitty-Gritty-Dominanz, sondern du bist jemand, der kontrolliert Dinge angeht. Da hast du aber Mut bewiesen.
Ja, also ich wollte selber mal wissen, wie das ist, weil es geht ja immer mal wieder. Mein Wunsch war eigentlich, dieses Schloss Neuschwanstein mal von oben zu sehen, einfach die Perspektive zu verändern, in dem Fall im engeren Sinne, nicht im weiteren Sinne. Und auch nochmal so ein bisschen zu gucken, was macht denn das mit mir?
Würdest du es
Bringt
nochmal
ja,
machen?
ich würde das nochmal machen. Es war wirklich gut, ja, weil das bewusste Verlassen von Komfortzonen ist in der Tat ja wichtig. Und deswegen finde ich deine Frage auch so wesentlich. Man muss ja jetzt nicht vom Tegelberg springen. Du kannst ja auch, was weiß ich, du kannst ja auch mit links schreiben, einfach mal einen ganzen Brief, weil du mal ausprobieren willst, was das mit dir macht. Ja, du kannst dich in einer Sprache versuchen, die du noch nie gesprochen hast. Ich denke, dass die Bereitschaft, sich in diese ja Unsicherheit zu begeben, weil das sind wir natürlich, wir fühlen uns natürlich schon wohl, wenn wir Dinge tun, die wir beherrschen.
Das mit der Sprache gefällt mir.
Ja.
Welche Sprache würdest du gerne sprechen, die du nicht sprichst?
Mandarin.
Warum Mandarin?
Weil dieses Land so ambivalent es auch empfunden wird, natürlich auch ein faszinierender Ort ist. Und Kulturen zu verstehen, das Denken zu verstehen, und ich meine, ich weiß ja, lieber Carsten, du hast ja das eine oder andere mir voraus, unter anderem, dass du dort gearbeitet hast.
Das war es auch schon mit dem Voraus, aber ja.
Ja, aber ich glaube, dass überall, also die Sprache per se, du ein Land besser verstehst
Absolut.
und ich natürlich schon gerne die Chinesen besser verstehen möchte, weil sie mich faszinieren. Ich mag nicht alles und Mandarin wäre natürlich so ein kleiner Schlüssel. Aber weißt du, ich habe vor einigen Jahren versucht, ein bisschen Italienisch zu lernen, weil ich dachte, auch eine coole Sprache. Und dann im Urlaub habe ich mich ein bisschen eingelesen, habe ich dann voller Selbstbewusstsein in eine Eisdiele gegangen. Und das ist ein bisschen peinlich, wenn ich das so sage, und wollte vier verschiedene Eiskugeln bestellen in gutem Italienisch. Und diejenige guckte mich an und wechselte dann nach 30 Sekunden auf Englisch. Und ich war so frustriert, dass mir noch nicht mal mehr das Eis geschmeckt hat. Also deswegen, der Wunsch Mandarin ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber das wäre sicherlich, das wäre was, ja.
Jetzt hast du von Neuschwanstein gesprochen, der ganz wenigen Hotels in deiner Gruppe, in der alten Hotelgruppe, das ist ein Amarok Hotel, das ich noch nicht besucht habe, muss ich unbedingt nachholen. Sag mal, denn wir reisen ja beide sehr viel und intensiv. Wie oft bist du in fremden Betten?
Ja. Ich würde sagen, weit weniger als du natürlich. 60 bis
Hotelbetten.
80 Hotelbetten natürlich. 60 bis 80 Tage, würde ich sagen. Ja.
Gibt es dir manchmal wie hier, dass du morgens aufwachst und nicht genau weißt, wo du bist?
Ja.
Wie fühlt sich das an? Erzähl
Es
mal.
ist. Es gibt ja einen tollen Film mit Bill Murray, Lost in Translation, wo er dann so dann in diesem japanischen Hotel, ich glaube, es ist das Park Hyatt, wenn ich
Ja,
richtig
richtig.
informiert bin. Und das ist halt bizarr, man ist in so einer Twilight Zone und ja, fühlt sich nicht so richtig gut an, muss ich sagen. Na, also ich mag das nicht gern, freue mich dann, wenn ich das Licht anmache und sage, okay, das ist jetzt offensichtlich der Ort, ja. Und ich habe nicht irgendwas fantasiert.
Lass uns mal kurz mit den Hotellerie sprechen.
Ja.
Weil am Ende ist das ja nur der verbindende Nukleus, den wir beide haben. Was war der verrückteste Wunsch, den ein Gast jemals dir oder deinem Unternehmen gestellt hat?
Oh, es ist immer die Frage, welche Musik hörst du gerne? Und dann denkst du nach, weil es so viele sind, ein Elefant im Zimmer. Ja.
Aber keine Rosamund.
Nö, nur ein ganz so ein Babyelefant, ja.
Also ein Stofftier.
Nein, nein, nein,
Nicht.
einen richtigen
Darf ich
Babyelefanten
fragen, in welchem Haus das
im
ist?
Barclay in London.
Und was hast du gemacht?
Ja, im Stofftier besorgt, der, also ein großes von Harrods, ja,
Ja.
was fast so ähnlich so groß war, aber einen lebenden Elefanten habe ich nicht, aber er hat es gut gefunden. Das bin ich. Ich glaube, der wollte einfach irgendwie, das war so, wollte einen Wunsch haben, den man nicht erfüllen kann, wollte das Spaß daran zu gucken, was die Leute machen. So habe ich es eingeschätzt.
Ein weißen Elefant im Hotelzimmer.
Ein grauen, der war dann grau, aber
Okay.
Harrods hatte, weißt du, diese großen, wirklich großen Elefanten und aus, also Stofftier-Elefanten, das war dann der Ersatz.
Nun bist du ja Gastgeber oder bist du ja manchmal auch selbst Gast, reist ja selbst viele und tolle Hotels. Was macht dich als Gast glücklich in einem Hotel und was lässt dich unglücklich sein?
Glück im Hotel hat ja in erster Linie etwas mit Wohlbefinden zu tun. Im Übrigen nicht so, dass ich mich fühle wie zu Hause, weil ich bin ja gerne mal woanders, um mich wie zu Hause zu
Da muss
fühlen.
ich einhaken, dieser Satz, Home away from home, habe ich nicht verstanden, weil wenn du
Nee, ich auch
verreist, was
nicht.
soll ich?
Genau, also
Klar.
irgendwie, was mich inspiriert. Aber das Wohl und nicht Wohlfühlen, lieber Carsten, hat natürlich immer was mit den Menschen zu tun, die dort sind. Ja, also ich fühle mich extrem wohl, wenn das passt. Wenn ich Gastgeber um mich herum habe, die mir gut tun, ja, die vielleicht, ich habe das halt gerne, wenn jemand, ich sag mal, sichtbar im Hintergrund ist. Ich möchte auch nicht zu viel Aufmerksamkeit, aber gerne natürlich, wenn ich einen Wunsch habe, dass der mir erfüllt wird. Und die ultimativ schlechten Momente, die haben natürlich auch aus meiner Erfahrung für mich immer damit was zu tun, wenn ich einfach einen schlechten Service kriege. Und schlechter Service ist noch nicht mal immer das, dass jetzt vielleicht qualitativ da irgendwas nicht gepasst hat oder das Glas da rechts und links, bin ich ja nicht autistisch. Aber wenn jemand unfreundlich ist oder noch viel schlimmer, arrogant, und das hasse ich wie die Pest, das bringt mich sofort in solch eine, ich sag mal, latente Aggressivität rein, und das macht mit mir nichts Gutes.
Und mit dem anderen wahrscheinlich dann auch nicht.
Naja, also ich gehe da ja sicherlich immer auf respektvoll mit um, aber ich fühle mich dann unwohl, ja, und ich mag das auch nicht, weil ich bin ja da, ich will ja nicht diese Dissonanz da spüren. Und wenn derjenige das aber bei mir anrichtet in dem Fall, und so würde ich vermuten, geht es auch allen Gästen, da fühlt man sich einfach schlecht.
Ich habe das Gefühl, dass wir in der Hotellerie genau darüber sehr viel und doch zu wenig sprechen. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass wir in der Hotellerie häufig nach hinten orientiert sprechen. Mhm. Die guten alten Zeiten, die Dinge, die schon immer funktioniert haben, aber nicht funktioniert haben. Wenn du nach vorne schaust, welche wichtige Veränderung würdest du dir wünschen in der Hotellerie, damit es unseren Gästen noch besser geht?
Also ich würde mir wünschen, dass wir die Gäste weitestgehend von allen, ich sag's mal, transaktionellen Dingen erlösen. Also Zahlen, Buchen in dem Sinne, Prozesse. Also alles, wo du etwas für dich als Gast tun musst, was für dich keinen emotionalen Zugewinn hat. Übrigens, emotionaler Zugewinn kann auch sein, dass mich jemand in Ruhe lässt, weil ich da vorne gerade in der Ecke sitze und eben aus dem Fenster rausgucke. Kann ja auch mein Luxusmoment sein. Klar. Ne?
Und das erkennt.
Und das erkennt, weil das natürlich schon das Gefühl zu haben, also zu verstehen, was jemand möchte, ist wirklich, also.
Das ist der andere Mitarbeiter, der dich nicht anspricht, der dich anspricht, wenn du den Mund voll hast, im praktisch.
Genau, wie schmeckt's ja? Und du sagst, kann gar nicht antworten, ich habe den Mund voll. Und ich glaube, dass eben ein bestimmter Teil der Digitalisierung, ja, und da ist mein Gedanke, High Touch, High Tech, ja, dass wir durch eine gute Digitalisierung, das ist ja ein großer Begriff, aber dass wir da Gäste davon befreien, dass sie sich mit Dingen beschäftigen müssen, die mühsam sind, also und gleichzeitig den Mitarbeitenden Zeit verschafft, eben sich um die Dinge zu kümmern, die wirklich wichtig sind. Ja, und das ist und bleibt, ja, die Interaktion, die persönliche, ja, die wenn auch, wir will das nicht überbewerten, aber die Qualität der Begegnung, ja, und sei es zu sagen, lieber Herr Rath, schön, dass Sie da sind, ich weiß, Sie möchten in Ihre Ruhe, und das bekommen Sie von mir auch, und zwar natürlich nonverbal, ja, nicht als Erklärwert.
Das ist übrigens in meiner Unternehmensberatung das absolute Lieblingswort, Begegnungsqualität.
Okay.
Ja, das ist ein spannendes Wort. Frank, du hast gerade etwas gesagt und hast dich selbst korrigiert. Du hast gesagt, meine Mitarbeiter oder die Mitarbeiter und dann die Mitarbeitenden. Ja. Wie hältst du es denn persönlich und im Unternehmen mit dem Gender?
Ja, also jetzt ist es natürlich so, in meiner Sozialisierung, mir fällt es natürlich etwas schwerer. Ja. Aber das Schwererfallen hat ja nichts mit meiner Haltung zu tun, die ja am Ende eine Ausgewogenheit zwischen Mann und Frau oder auch Geschlechtervielfalt bedeutet. Aber sprachlich bereitet es mir manchmal Mühe, weil ich eben auch anders trainiert bin. Wir gendern, wir gendern halt, würde ich sagen. Also wir übertreiben es nicht, wenn Texte so zerfetzt werden, dass sie nicht schön gelesen werden können, weil die Punkte stören. Dann würden wir uns dafür entscheiden, und die Freiheit nehmen wir uns auch zu sagen, das machen wir jetzt nicht. Also die Mitarbeitenden sind, glaube ich, sprachlich schöner zu verarbeiten als jetzt KundIn. Und so gehen wir unseren Weg. Und ich finde auch, wir sollten uns allen da nicht dogmatisch begegnen. Lass die Menschen doch so sprechen, wenn sie sagen, liebe Mitarbeiter, dann unterstell ihnen doch nicht sofort, dass sie da, eine nicht respektvolle Art haben.
Das ist eben ein Eindruck, dass es sehr dogmatisch diskutiert wird in beide Richtungen. Das ist ja wieder weniger um die Menschlichkeit geht, sondern mehr um das Durchsetzen von Lebensphilosophien.
Ja, es geht halt, wenn Sprache identitär wird, also eine Identität zu haben, du, ich, wir alle, das möchten wir. Ja, wir möchten eine eigene Identität haben, eigene Persönlichkeit. Aber das Identitäre heißt ja, wenn du etwas so machst oder nicht so machst, dann bewegen wir dich in eine Schublade und die andere.
Also nicht Teil des.
Und das stresst die Leute. Und ich glaube auch nicht, dass die Mehrheit der Menschen das gerne hat. Ja, und deswegen nimm's locker. Ja, also ob du jetzt, ich sag mal, einen Akzent hast, weil du aus Frankreich kommst, ja, oder ob du jetzt sprachlich so sprichst, wie man vielleicht vor 20 Jahren gesprochen hat, ist doch alles eine Evolution. Ja, also unsere Eltern, Großeltern haben wahrscheinlich sich auch noch anders ausgedrückt. Unsere Großeltern und unsere Enkelkinder werden das auch tun. Aber nochmals, jede Generation ist die beste. Und deswegen finde ich, wenn du so aufeinander zugehst, dann kannst du damit auch etwas anordnen. Weil ich sanktioniere ja auch nicht, wenn mein Gesprächspartner gegenüber eine genderklare Sprache auswählt für sich, dann ist das für mich auch okay. Ja, ich nehme das ja auch an und versuche das nicht zu persiflieren oder in irgendeiner Form zu diskreditieren. Und ich finde, auf der Ebene kann man sich gut begeben.
Du sprichst von einer Evolution. Ich habe den Eindruck, dass wir in unserer Volkswirtschaft, ganz besonders also in der Bundesrepublik Deutschland, aber auch politisch gewollt, eine Nachhaltigkeitsrevolution gerade aufgezwungen bekommen. Dass das notwendig ist, das steht außer Frage. Bin ich sicher, ob es immer die richtigen Schritte sind. Luxus, und ich bin sicher, ich würde gerne wissen, ob du mir zustimmst, Luxus und Nachhaltigkeit haben sich bis vor 20 Jahren komplett ausgeschlossen. Das war ein Widerspruch in sich, zumindest in der Wahrnehmung der Gäste. Eigentlich waren wir Top-Quality, schon immer luxusaffin und nachhaltig, weil wir langatmige, langhaltende Produkte verwenden. Mhm. So, das hat sich ja verändert. Heute gibt es kein Luxusprodukt mehr, das nicht auch gleichzeitig nachhaltig ist. Und Caldeway, das ist das Unternehmen, kennst du?
Natürlich.
Spannendes Unternehmen. Die haben ein Wort geprägt, das heißt Luxtainability. Mhm. Und ich habe lange mit Caldeway darüber gesprochen, habe sie gefragt, wie dieses Wort zustande kam. Und abgesehen davon, dass es phonetisch gut klingt, haben sie gesagt, vorne steht Lux und hinten steht Sustainability. Mhm. Also die Zusammenfügung hat schon seinen Sinn. Ist das der neue Luxus, den Caldeway hier vorgibt? Luxtainability, also exzellente Materialien, Luxusmaterialien, die aber alle nachhaltig dargestellt werden und die vor allem auch nachhaltig in der Produktion sind und sogar circular werden.
Mhm. Da hat, ich glaube, der gesamte Luxusbereich, die Luxushotellerie, der Retailer, die Luxusgastronomie, die haben natürlich eine große Chance, dass sie natürlich auch auf der preislichen Seite in der Lage sind, etwas abzubilden, also das, was der Gast auch bezahlen möchte, weil diese Güter, wenn du sie nachhaltig, ich sag mal, aufziehst im Sinne von einer Fischzucht zum Beispiel oder wenn du die Materialien besonders schonend abbaust, dann ist das natürlich sehr viel aufwendiger. Und dieser aufwendige Prozess, der ist teurer und deswegen hast du natürlich am Ende es leichter, wenn du dein Angebot auch entsprechend so bepreisen kannst. Ich würde sogar so weit gehen, lieber Carsten, dass gerade, weil die Gesellschaft guckt auf Luxus, ja, und Luxus wird ambivalent wahrgenommen. Ja, der eine sagt, das braucht kein Mensch, der andere sagt, das will ich jeden Tag, ne? Aber Luxus drückt natürlich auch Unwuchten, gesellschaftliche Unwuchten aus. Und deswegen glaube ich, muss man den Gästen in unserem Fall wirklich ein gutes Gefühl liefern, dass sie sagen, sie sind bei uns und wir kümmern uns ziemlich gut um diesen Aspekt der Nachhaltigkeit bei dem, was sie bei uns genießen, essen, trinken oder wohnen. Und das ist doch cool, weil du willst ja nicht sanktioniert werden, wenn du von deinem letzten Wochenende im Althofsee-Hotel Überfahrt berichtest und du möchtest doch von deinen Freunden bei deinem Abendessen die Woche drauf eine gute Rückmeldung haben. Du möchtest ja nicht sagen, also, dass das ein offensichtlich schlecht gewählter Urlaub war, weil der eben nur dafür steht, Dinge auszubeuten. Und darum geht's, ja. Also die richtige Erzählung. Aber eine richtige Erzählung muss ja stimmig sein. Sie muss natürlich.
Mit dem Erlebnis.
Ja, und es muss eben auch nicht nur dahergeplappert sein, sondern es muss substanziell auch so sein, wie man eben drüber spricht. Und deswegen Riesenchance für uns.
Frank, ich möchte gerne, dass unsere Zuschauer nochmal die Gelegenheit haben, ein bisschen mehr von dir zu erfahren. Mhm. Wenn du müsstest oder könntest,
ja,
mit wem würdest du den Rest deines Lebens tauschen? Warum?
Boah, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Vielleicht brauche ich da ein, zwei Sekunden. Mit wem würde ich tauschen? Ich wäre gerne Astronaut. Ich wäre gerne dabei. Das wird mir nicht mehr beschieden sein von der Ausbildung und wahrscheinlich vom Alter auch nicht, aber ich wäre gerne dabei, wenn man den Weltraum entdeckt. Also wer ist gerade ein aktueller Astronaut? Ich habe den Namen nicht parat. Sure. Aber wenn ich das so beantworten darf, ja, also.
Und du würdest darauf verzichten, mit deiner Familie über ein Jahr zusammen zu sein, würdest auf die Annehmlichkeiten unseres Luxuslebens verzichten. Du wärst bereit, spartanisch darum, einen Teil deines Lebens im All zu verbringen.
So wie Major Tom, meinst du? Mhm. Ja, also ich würde das natürlich mit meiner neben Silke abstimmen, aber ich denke schon, dass ich dazu bereit wäre, weil Reichtum, ohne das jetzt zu pathetisch zu sagen, also mir geht's sehr gut. Dir geht's gut, mir geht's gut. Ich habe jetzt, stehe ich morgens auf und habe einen Wunsch, einen materiellen Wunsch, den ich mir jetzt unbedingt erfüllen muss. Und ich weiß nicht, vielleicht, ich mag Science Fiction schon seit ich klein bin. Ich habe Harry Roden gelesen, ja. Ich gucke da so und denke, hey, das wäre vielleicht, das wäre etwas, etwas Lebens, erweitern, ein Horizont erweitern. Und deswegen finde ich das schon total cool, ja. Ich würde aber auch gerne zurückkommen. Also ich würde jetzt nicht die ewige Expedition auf den Mars machen.
Das wäre schon wieder der. Okay. Ich möchte ein ganz kleines bisschen in deine Seele reinschauen. Mhm. Wiss uns mal. Wirst du lieber dafür geliebt, was du bist oder für was du tust? Haben oder sein?
Ja, ja, also die Antwort fällt eigentlich leicht, aber ich möchte nochmal kurz drüber nachdenken, ob ich das jetzt, ist da der Wunsch der Vater des Gedankens. Also sie fällt leicht, weil ich natürlich dafür wahrgenommen werden möchte, für das, was ich tue. Weil alle Insignien, ja, wer bin ich denn? Also was ist das? Ist das jetzt mein Titel? Ja, ist das, keine Ahnung, ist das mein Jackett? Ist das, was soll es denn bitte schon sagen? Ja? Also für das wahrgenommen zu werden, im positiven Sinne, was man tut, das finde ich mit absoluter Eindeutigkeit attraktiver.
Ja, das ist sicherlich attraktiver, es ist natürlich auch menschlicher, es ist bestimmt auch relevanter.
Genau, es ist relevanter. Ja, weil, guck mal, unser Handeln ist am Ende, am langen Ende, furchtbar unbedeutend. Ja, weil, mach die Zeit eine lange noch auf, dann bist du immer kleiner. Ja, also, aber Gott sei Dank gucken wir Menschen natürlich nicht nur hier auf 100 Jahre, sondern im Hier und Jetzt. Und ich glaube, jeder hat den Wunsch nach Wahrnehmung. Ja, jeder hat den Wunsch nach Sichtbarkeit. Solange das nicht pathologisch wird, glaube ich, ist das ja auch ein starker Triebfeder, irgendwie über so ein paar Widerstände hinwegzukommen. Das kennt ja jeder von uns. Also deswegen aber das Tun ist wichtiger, das Sein. Ich glaube, Tun, vielleicht muss man sagen, das Tun und das Sein sind ja zusammen. Also du bist ja nicht, wenn du nichts tust. Ja? Aber wenn du selbst nur aufstehst, weil du möchtest, dass die Menschen dich erkennen, das fände ich hohl.
Frank, du bist mir seit 35 Jahren ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Du bist ein liebenswürdiger Mensch, ein enger Freund, ein aufrechter Mann. Danke, dass du uns die Gelegenheit gegeben hast, ein bisschen mehr von dir kennenzulernen, als man vielleicht sonst sieht.
Danke.
Möchtest du noch einen Gruß an unser Publikum senden oder hast du noch eine Frage, die du gerne umgekehrt stellen möchtest?
Ja, aber unbedingt, lieber Carsten. Dein erster Witcast. Ich glaube, Witcast heißt der.
Witcast.
Wie hast du dich denn gefühlt?
Ja, sehr ungewöhnlich, weil ich natürlich bei der Komfortzone komplett verlassen musste.
Ja.
Ich bin ja, wie du weißt, auf der anderen Seite, auf deinem Stuhl.
Ja.
Und es war schon einmal spannend, mich mit diesen Fragen zu beschäftigen.
Ja.
Ich habe mir natürlich Fragen überlegt, die nicht Fragen sind, die du schon alle gestellt bekommen hast. Weil
ja,
dann spulst du eine Antwort ab, die wir alle kennen oder
ja,
die ich auch kennen würde.
Ja.
Das war schon mal ein herausragender Prozess für mich persönlich.
Mhm.
Und dann habe ich natürlich versucht zu antizipieren, wie du antworten würdest.
Mhm.
Weil ich möchte ja kein Fragen-Antworten-Spiel sein, sondern ja, ein Gespräch sein. Ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen.
Ja.
Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit mir, aber ich arbeite dran und beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich noch etwas entspannter sein.
Wie ich dich kenne, wirst du ein paar Folgen nun aufbauen. Und ich sag mal, mach mir eine Freude, wenn du dann in deine Jubiläumsfolge 25, 50, 100, ich weiß nicht, in welcher Frequenz.
101.
Ja, dann möchte ich einmal mit dir einen Witcast machen, indem ich dich fragen werde, wie deine Witcast-Reise denn gelaufen ist und was du im Rückgriff auf unser heutiges Interview vielleicht dann in der Zukunft besser weißt oder anders machen würdest. Wollen wir das vereinbaren?
Nehme ich die Antwort.
Carsten, mein Lieber.
Vielen Dank.
Danke dir.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Einen schönen Abend.